Das Superlab unterstützt neue feministische Technologien und forscht nach neuen Technologien. Zu Beginn mal eine Frage, was sind die Projekte, die ihr aktuell unterstützt?
Wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein Fellowship-Programm umgesetzt. Das wurde finanziert von der Bertelsmann-Stiftung, von der Allianz Kultur-Stiftung und vom Goethe-Institut. Und damit haben wir 12 Projekte aus ganz Europa unterstützt, die so an dieser Schnittstelle Gesellschaft und Technologie arbeiten. Die entwickeln jetzt nicht alle Apps oder so, sondern sie setzen sich kritisch mit Technologien auseinander. Teilweise entwickeln sie auch Anwendungen und einige von denen nutzen einfach neue Technologien in ihrer gesellschaftlichen Arbeit. Feministisch für uns ist dabei jetzt gar nicht so sehr, was viele mit dem Begriff verbinden, die reine Unterscheidung in verschiedene Gender, Geschlechter, sondern was wir in unserer Arbeit als Feminismus verstehen, ist ein intersektionaler Feminismus. Also wir versuchen, Machtstrukturen zu hinterfragen und Machtstrukturen verlaufen zum Beispiel anhand von Herkünften, unterscheiden sich aufgrund von geschlechtlichen Identitäten, Gender-Identitäten, aber auch von Alter, von Einkommen. Wir wissen das alle, ne? Wir alle haben nicht dieselben Chancen und genau da setzen wir mit super an. Wir wollen für Chancengleichheit schaffen und das unter anderem im Bereich neuer Technologien und mit neuen Technologien.
Und du hast jetzt gerade schon so ein bisschen erklärt, vielleicht kannst du mal so ein, zwei Projekte vorstellen, die das so sind, dass man sich es irgendwie als Hörerin besser vorstellen kann.
Ein Projekt, das ich persönlich großartig finde, das ist jetzt an dem Ende des Spektrums, dass sie Technologien selber nutzen, das ist La Banlieue du Turfu. Und La Banlieue du Turfu, das ist die Banlieue, also die Vorstadt der Zukunft, sein Slangwort. La Banlieue du Turfu setzt sich damit auseinander, dass Jugendliche, die in diesen französischen Vorstädten aufwachsen, oft gar keine richtige wirtschaftliche Perspektive haben. Außer sie lassen ihre Geschichte, ihre Wurzeln in der Banlieue zurück. Also sie müssen also ihre Wurzeln in den Banlieues verleugnen, um erfolgreich sein zu können. Das ist wie ein Stigma. Und La Banlieue du Turfu setzt sich mit Jugendlichen aus den Banlieues zusammen in Workshops und ganz viel auch auf digitalen Plattformen. Und gemeinsam imaginieren sie, wie die Banlieue, wie die Vorstadt der Zukunft aussehen könnte, indem die Jugendlichen sein können, wie sie sind und was sie sind, aber dafür nicht mehr diskriminiert werden, in der sie mitgestalten können, in der sie gewertschätzt werden für das, was sie kulturell tun und für das, was sie sind. Und dafür kommen zum Beispiel Werkzeuge wie Minecraft oder Fortnite zum Einsatz, also digitale Technologien. Aber da wird nicht einfach nur gespielt und gezockt, sondern da wird wirklich gestaltet und imaginiert und darüber findet halt ganz viel Empowerment statt.
Wie kamt ihr denn auf die Idee für das Superlab?
Die Idee für Superlab entstand aus der Super Community. Die gibt es schon viel länger als das Lab an sich. Und zwar treffen sich seit 2015 ungefähr Frauen, Transmänner auch, nicht-binäre Personen, die so im Umfeld von Technologie, aber auch in der Wissenschaft, im Journalismus arbeiten, eigentlich um sich auszutauschen, um zu reden, um vielleicht auch mal zusammen Projektideen zu entwickeln und einfach Netzwerke zu pflegen. Und dieses Netzwerk hat sich über einfache Treffen, Community-Meetups so organisiert und ist immer größer geworden, ist auch in mehrere Städte quasi ausgewandert und hat dort Fuß gefasst. Und 2019 haben dann Julia Kläuber und ich gedacht, okay, jetzt gründen wir auch eine eigene Organisation, in der wir unsere eigenen Projekte umsetzen können und mit der wir auch anderen ermöglichen können, das auch zu tun, also wo wir quasi auch andere Ideen beherbergen können. Und deswegen haben wir 2019 Superlab gegründet. Das ist eine gemeinnützige Organisation in Berlin.
Jetzt würde mich natürlich schon interessieren, du hast jetzt gerade so beschrieben, dass sich verschiedene Flinter-Personen irgendwie getroffen haben und sich eine Community gebildet hat. Was wurde denn da diskutiert? Also wo ist so ein bisschen wo ist der Hintergrund dafür, dass sich die Super-Community und auch das Superlab dann auch gegründet hat?
Das ist gar nicht so sehr von den Themen bestimmt, was in der Community passiert ist, sondern tatsächlich eher von dem Freiraum, den wir uns da selbst geschaffen haben. Denn es ist nun mal leider so, und da führt auch kein Weg dran vorbei, dass der ganze Digitalbereich, die ganze Technologiebranche erstens sehr stark männlich dominiert ist und natürlich auch sehr weiß geprägt ist und sehr stark von Menschen aus den USA und dann eben noch Europa, und dann wird es schon dünner. Und da mal Freiräume zu haben und nicht als Person of Color oder als Frau ständig hinterfragt zu werden und auch so ein bisschen aufzupassen, was wir sagen, das war schon wichtig. Und einfach diese Freiräume zu haben und auch eine Sicherheit zu haben, dass wir da sein können, wie wir sind, das war essentiell. Und dann entstehen auf diesem Grund und Boden natürlich dann auch ganz viele Ideen und dann auch ganz viele Themen, die uns umtreiben. Zum Beispiel ganz viel in der Presse ist ja auch die Frage von Diskriminierung durch neue Technologien. Da arbeiten viele aus der Community dran, im Wissenschaftsbereich, journalistisch, schreiben ihre Abschlussarbeiten dazu oder beschäftigen sich damit auch künstlerisch. Und genau solche Themen kommen dann natürlich auch verstärkt auf.
Da würde ich jetzt gleich mal dazu fragen, du hast es gerade angesprochen, Diskriminierung durch neue Technologien. Kannst du das ein bisschen umreißen? Was gibt es so für Diskriminierungsformen, die sich in Technologien wiederfinden oder da einprogrammiert sind?
Tatsächlich hat dieses Thema einen Aufschwung bekommen mit der sogenannten künstlichen Intelligenz, also algorithmisch handelnden Systemen. Und da würde ich jetzt auch ein Beispiel von bringen wollen. Wir haben dazu auch eine Expertise veröffentlicht, zusammen mit Lorena Jamel-Palasi, zu Softwareprodukten, die im Recruiting-Bereich zum Einsatz kommen. Also wenn Menschen eingestellt werden für bestimmte Jobs oder eben auch nicht. Und da gibt es inzwischen Softwareprodukte, die so ganz wissenschaftlich daherkommen und ganz vermeintlich objektiv Ergebnisse liefern, die bei einem Videocall die Gesichtszüge der Person, die sich da bewirbt, überwachen und versuchen herauszufinden, sagt die Person die Wahrheit oder ist die sehr unsicher, ist die teamfähig oder ist die sehr bestimmend. Und da hängen ja ganz viele kulturelle Annahmen dran, die oft auch einfach so erstens falschen Interpretationen führen und andererseits natürlich auch die Ergebnisse schon mal zu hinterfragen, ob eine Person, die viel lächelt, per se jetzt unsicher ist und deswegen schlechter geeignet für einen Job. Also da kommen auch wieder Dimensionen von intersektionaler Diskriminierung mit rein, die wir dann versuchen aufzudecken. So, das ganz krasse Beispiel wäre zum Beispiel, das ist inzwischen verschiedene Male in Europa passiert, unter anderem in Österreich und meines Wissens auch in Polen. Da hat eine Software, die vom dortigen Arbeitsamt eingesetzt wurde, die Arbeitsmarktchancen von Frauen als schlechter eingeschätzt, weil die Lücken in ihren Lebensläufen hatten und hat die deswegen bei der Vermittlung nicht priorisiert und hat teilweise, glaube ich, auch dazu geführt, dass Bezüge gekürzt wurden oder einfach die Aussichtschancen als geringer eingeschätzt wurden. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Frauen tendenziell häufiger Erziehungsurlaub nehmen als Männer oder männlich gelesene Personen. Und da steckt natürlich drin, dass ganz wirklich wirtschaftliche Chancen Menschen genommen werden aufgrund von gesellschaftlichen Annahmen, die erstens so nicht stimmen und zweitens auch nicht darin resultieren sollten, dass sie diskriminiert werden und schlechter gestellt werden.
Auf eurer Homepage steht, dass ihr auch forscht zu feministischen Technologien. Was sind denn da momentan so für Forschungen aktiv?
Wir beschäftigen uns gerade vor allem mit einem neuen Ansatz und der ist wirklich ganz jung. Deswegen kann ich da noch gar keine Ergebnisse liefern, sondern nur erzählen, was wir uns dabei gedacht haben. Und zwar wollen wir uns mit dem Thema intersektionale Technikfolgenabschätzung beschäftigen. Das ist ein sehr sperriger Begriff. Was wir damit meinen, ist Folgendes. Gerade findet eine Analyse von neuen Technologien vor allem auf einer individuellen Ebene statt. Also wird da eine konkrete Person diskriminiert, dann hat die Person die Möglichkeit, da einen Gerichtsprozess anzustreben und so weiter. Das ist alles schon kompliziert genug. Aber wir fragen uns gar nicht so sehr, was macht denn Technologie mit einer einzelnen Person, sondern was macht Technologie mit unserer Gesellschaft und vor allem mit Ungleichheiten in unserer Gesellschaft. Also zum Beispiel die Geschichte mit der Software, die beim Arbeitsamt zum Einsatz kam, zum Beispiel in Österreich, dass dort Frauen strukturell schlechter gestellt werden. Das ist im Einzelfall sehr, sehr, sehr problematisch. Das ist gesamtgesellschaftlich gesehen eine Katastrophe. Und genau da versuchen wir gerade erst so Werkzeuge zu entwickeln, mit denen wir das überhaupt analysieren können, welche gesamtgesellschaftlichen, intersektionalen Auswirkungen neue Technologien überhaupt haben.
Was mich so zum Abschluss noch interessieren würde, du hast jetzt schon ganz viel Projekte genannt und die Visionen vorgestellt. Wie stellst du dir denn so eine, jetzt mal auf die Technikbranche bezogen, so eine Technikbranche vor, die so total frei ist von patriarchalen Strukturen oder rassistischen Strukturen? Wie könnte das denn aussehen, wenn das, wenn die ganze Technikbranche so ein bisschen wäre wie so die Super Lab Community?
Jetzt sind so die perfekten Beispiele ja immer schwierig und dass die nicht so völlig naiv daherkommen. Ich versuche es einfach mal. Die Technologiebranche hat ein Reichtumsproblem. Da wird unglaublich viel Wohlstand angesammelt und auf wenige Menschen verteilt, die noch dazu überwiegend im globalen Norden sitzen. Und ich glaube, da müssen wir anfangen. Also für mich ist eine Technologiewelt, die gut funktioniert, zumindest einen der Technologiekonzerne durch die Bank fair, aber konsequent besteuert werden, ihre Abgaben und ihre Beiträge für die Gesellschaften leisten. Und eine, in der lokales Recht gilt, also in der nicht US-amerikanisches Recht überall einfach zum Einsatz kommt, nur weil die Anbieter in den USA sitzen und die Menschen in anderen Ländern gucken in die Röhre, wenn es zum Beispiel um ihren Datenschutz geht. Das ist aber nur die eine Seite. Natürlich geht es auch darum, dass Technologien von viel mehr Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen gestaltet werden müssen, damit sie eben auch nicht nur für die wohlverdienenden 30% mit einem neuen Smartphone funktionieren, sondern dass sie tatsächlich überall gut eingesetzt werden, dass sie den Menschen dienen und nicht andersrum. Gerade ist es ja eher so, dass die Benutzerinnen und Benutzer den Konzernen dienen, deren Services sie in Anspruch nehmen. Es gibt, glaube ich, darauf keine leichte Frage auf so einem Regenbogen-Wunderland, aber ich glaube schon, dass wir ganz dringend alternative Visionen brauchen, um da Schritt für Schritt hinzukommen und diesen ganzen Tech-Bereich, der ja auch so ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln ist für Außenstehende, aufzubrechen, damit wir überhaupt erstmal über die Probleme reden können und dann fallen uns auch die Lösungen ein.